Montevideo Anfang des 19. Jahrhunderts. Der Hafen boomt, aber nicht nur mit dem Export von Trockenfleisch und Leder und Import von Textilien, Alkohol und Tabak. Auch für den Sklavenhandel war Montevideo ein Hafen von großer Bedeutung. Am 18. Juli 1830 wurde die erste uruguayische Verfassung verabschiedet und der Staat Uruguay gegründet. Doch auch wenn die neue Konstitution das blutige Geschäft mit dem Handel mit afrikanischen Sklavinnen verbot, wurde der Menschenhandel noch über 10 Jahre weiter betrieben. Auch für die indigenen Gruppen brachte die Staatsgründung keinerlei Fortschritt. Knapp ein Jahr nach der Staatsgründung war das letzte indigene Volk der Region, die Charruas, vollständig vernichtet. Erst 1842 wurde mit einem offiziellen Gesetz die Sklaverei endgültig abgeschafft. Keine Frage. Ohne den 100-jährigen Sklavenhandel hätte sich der Hafen und der Wirtschaftsboom in der Hauptstadt Montevideo nicht so weit entwickelt.
Heute leben in Uruguay nach offiziellen Angaben etwa 350.000 Afro-UruguayerInnen. Das sind 8,1% der Bevölkerung. Bis heute lebt der größte Teil in marginalisierten Verhältnissen, in den armen Vierteln am Rande der Stadt und in der Nähe der brasilianischen Grenze. Nico Reynoso kam 1993 im Alter von 4 Jahren von Kuba nach Montevideo. Inzwischen lebt er in Berlin. Er berichtet, was es heißt, als Schwarzer in Uruguay aufzuwachsen.
Es ist viel einfacher, Rassist sein mit einem Kind als mit jemandem, der erwachsen ist. Weil Erwachsene können eher Konsequenzen ziehen, Kinder nicht. Und es ist aber schlimmer, weil Kinder, es wird einfach geprägt in den Charakter und wie sie sind halt. Und wenn Leute einfach nicht nett mit denen sind, wegen Hautfarbe oder Herkunft oder egal was, was die sich aussuchen. Und das über Jahre, das kann irgendwie jemanden, ne, sehr ausprägen. So, für mich war es krass. Ich habe echt keine schöne Erinnerung an Uruguay und Hauptsache ist das. Und Rassismus in Uruguay war sehr präsent immer. Ich hatte krasse Sachen erlebt als kleines Kind. Ich wurde von Bussen rausgeschmissen. Ich würde schon sagen, sowas wie Apartheid in kleinen Stil.
Im Parlament, in den Bildungseinrichtungen, in den klassischen bürgerlichen Berufen wie Ärztinnen, Anwältinnen oder Bankiers ist die afro-uruguayische Bevölkerung nur sehr vereinzelt anzutreffen. Sichtbar wird die schwarze Bevölkerung in Uruguay eigentlich nur für den afro-uruguayischen Trommelrhythmus Candombe oder im Fußball. Einer der bekanntesten Vertreter des uruguayischen Candombe ist Ruben Rada. Auch er berichtet von alltäglichen Erlebnissen.
Yo sé que hay racismo, que muchas veces han parado negros.
Ich weiß, dass es Rassismus gibt. Wir werden oft angehalten. Ich habe einen Freund, der heißt Arrascaeta. Er ist so schwarz wie ich, aber mit blauen Augen. Und er fing an, in einem städtischen Krankenhaus zu arbeiten. Und dann kommt eine Krankenschwester und sagt, bring mir bitte 3 Kompressen und das Desinfektionsmittel. Er sagte ihr, such dir die Sachen selber, ich bin Arzt. Sie wollte ihm nicht glauben.
Im Oktober 2012 wurde im uruguayischen Senat ein Antidiskriminierungsgesetz verabschiedet. Dieses sieht unter anderem auch eine höhere Inklusion der afro-uruguayischen Bevölkerung in den Bildungssektor sowie in den Arbeitsmarkt vor. Im Dezember 2012 kommt es zu einem Übergriff, der Schlagzeilen macht. Tanja Ramirez, Mitarbeiterin des Ministeriums für soziale Entwicklung sowie Aktivistin eines afro-uruguayischen Frauenkollektivs, wird vor einer Disco von 3 Frauen aus rassistischen Gründen niedergeschlagen und schwer verletzt.
Im selben Jahr wird der uruguayische Fußballspieler Luis Suarez bei der Premier League im Fußball in England wegen rassistischen Äußerungen gegen einen französischen Spieler zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Der derzeitige Staatspräsident Mujica höchst selbst legt ein Wort für die Spieler ein. Sie seien keine Rassisten. Doch wie kommt es zu solchen Äußerungen?
Und die Uruguayer waren entsetzt, warum Suarez und warum die das machen und es ist doch nicht so schlimm. Und Freunde von mir und Leute, die ich kenne, und die verstehen halt nicht, dass es strafbar ist in Europa zu sagen. Und ich glaube, bis die uruguayische Stadt das nicht strafbar macht, zu sagen scheiß Neger, ich glaube, es ist so normal in Uruguay, es ist wirklich scheiß Neger, es hörst du jeden Tag 1000 Mal, für egal was.
Dem rassistischen Übergriff auf Tania Ramirez folgten einige große Demonstrationen gegen Rassismus in der Hauptstadt und einige Diskussionen. Seit dem Antidiskriminierungsgesetz gab es nach staatlichen Angaben in den letzten 3 Jahren 178 Anzeigen. Die Hälfte davon wurden wegen rassistischer Diskriminierung gestellt. Die meisten Anzeigen wurden im Arbeitskontext oder am Ausbildungsplatz gestellt. Alltägliche Veränderungen passieren vor allem, weil sich Afro-UruguayerInnen selbst organisiert haben und in die Öffentlichkeit gehen, meint auch Ruben Rada.
Negro que vivís cantando, eso se enojaron conmigo los negros en Uruguay. Pues sea negro que vivís cantando, negro que vivís soñando, negro que cantás desnudo.
Biafra ist ein Lied. Da haben sich die schwarzen Uruguayer sehr über meinen Text geärgert. Weil ich singe, Negro, du lebst vom Singen. Negro, du träumst. Wach doch auf. Ich sagte, sie sollten sich nicht auf den Rassismus ausruhen. Man müsse es machen wie Malcolm X. Mensch hat schließlich nur ein Leben und kein zweites, in dem die Weißen dich endlich akzeptieren. Dein Leben ist jetzt. Du musst kämpfen. Auch wenn sie dich rausschmeißen, dann fang neu an und lehne dich auf, wie es die schwarzen Amerikaner, Brasilianer und Kolumbianer tun. Die Hauptsache ist kämpfen.
Für einen großen Teil der afro-uruguayischen Bevölkerung besteht der eigentliche Kampf darin, den Kindern eine höhere Schulbildung zu ermöglichen, um besser qualifizierte Berufe zu erlangen. Auf Bildung zu insistieren, sind Schlüssel, damit Uruguay zu einer pluralen Gesellschaft findet, die frei ist von jeder Art von Diskriminierung.